Entscheider treffen Heider. Wie erfolgreiche Menschen geworden sind, was sie geworden sind. Der Podcast.
Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und meinen heutigen Gast, den habe ich in den vergangenen Monaten mehrfach gesehen und immer stand sie auf einer Bühne allein mit einem Mikrofon und trug dann einen Text vor, der irgendwie anders war als die Texte, mit denen man sich sonst so beschäftigt und die man sonst so liest und wo man dann extrem gern zugehört hat, auch wenn das keine Texte waren, die, also auch wenn das Texte sind, bei denen man genau zuhören muss, weil man sonst irgendwie kluge Bemerkungen, Formulierungen verpassen würde. Und dadurch ist sie auch berühmt geworden durch diese Texte. Eine hat sie vor vielen Jahren so berühmt gemacht, dass sie seitdem, wenn ich das mal so sagen darf, die deutsche Poetry-Slammerin, ich wusste, dass das schief geht, ist. Und ich bin sehr gespannt, ob sie das eigentlich auch als ihren Beruf angibt, wenn man sie danach fragt oder wenn man das irgendwo, man muss es ja im Hotel, glaube ich, gar nicht mehr hinschreiben. Ich freue mich sehr auf die großartige Mona Harry, die ich Mona, ja, was schreibst du rein, wenn man, oder was sagst du, wenn man dich fragt, was du beruflich machst?
Ehrlich gesagt, das Erste, was ich immer tue, ist Schwimmen. Also ich bin dann immer ein bisschen am Suchen, wie ich es am besten umschreibe. In letzter Zeit habe ich dann versucht, das erstmal sehr grob anzugehen und erst bei genauerer Nachfrage dann weiter auszudifferenzieren. Aber ich sage meistens sowas wie Kunst im weitesten Sinne, Bühnenkunst, Dinge mit Texten. Oder ich fange dann an zu erklären, dass ich Texte schreibe oder frage dann, kennt ihr Poetry Slam? Da habe ich angefangen. Und dann gerate ich aber ganz schnell in so ein sich rechtfertigen und erklären wollen, was ich noch alles mache. Weil die Leute dann manchmal nur entweder gar keine Vorstellung haben oder eine sehr, ja, eingeschränkte Vorstellung. Und dann muss ich immer erzählen oder habe ich immer das Bedürfnis zu erzählen, dass ich auch noch das mache und dass ich auch noch das mache und auch noch das mache. Und manchmal wünsche ich mir dann fast, ich könnte so ein Wort sagen, bei dem die Leute sofort wissen, was ich mache, ohne dass ich so viel erklären muss. Weil jedes Mal hinterher, egal wie viel ich geredet habe, ich das Gefühl, ah, das hätte ich noch sagen sollen. Ah, das hätte ich vielleicht noch sagen sollen.
Aber wenn du zum Beispiel sagen würdest, Autoren würden wahrscheinlich, oder da würden auch Nachfragen kommen. Ne? Was schreiben sie denn für Bücher? Kinderbücher, Lyrik, Literatur oder so. Aber wahrscheinlich wäre es, wenn man sagt, was machen Sie beruflich? Irgendwas mit Kunst? Ja. Aber tatsächlich hast du ja, du hast Kunst und Philosophie in Hamburg studiert.
Ich habe Kunst und Philosophie in Hamburg auf Lehramt studiert, ja.
Ah, das wollte ich fragen. Du wolltest, so wie ich, Lehrerin werden. Gymnasiallehrerin damit offensichtlich.
Richtig, ja, ganz genau.
Hast du ein Referendariat gemacht?
Nein, ich habe den Master abgeschlossen. Ich könnte jetzt also ins Referendariat gehen. Aber meine ganze Bühnensache hat ja angefangen während des Studiums. Und das heißt, an dem Punkt, als ich fertig war mit dem Masterstudium, war es dann so gut. Ich werde jetzt nicht diese ganze Selbstständigkeit, die so aufgebaut ist und sich so ergeben hat und so gewachsen ist, die werde ich jetzt nicht auf Eis legen, um Referendariat zu machen. Aber ich würde es nicht ausschließen. Wenn ich in 10 Jahren denke, es reicht mir jetzt hier mit den kreativen und freien Projekten, ja, wer weiß. Vielleicht ist es so ein Sicherheitsnetz im Hinterkopf, damit man die Selbstständigkeit und das Prekariat besser aushält.
Ist es so prekär? Nein.
Nein.
Als Poetry-Slammerin? Nein. Also, vielleicht fangen wir, bevor wir, das ist natürlich auch, weil die Frage dann auch immer kommt, natürlich kann man davon leben, aber erstmal müssen wir jetzt erklären, weil das ist ja gar nicht so einfach. Was genau ist Poetry Slam? Was ist denn das eigentlich?
Also, ein Poetry Slam ist erstmal ein Veranstaltungsformat. Das heißt, man sagt zum Beispiel auch nicht, ich schreibe einen Poetry Slam, sondern man schreibt einen Text und man tritt mit diesem Text dann bei Poetry Slams zum Beispiel auf. Und das Ganze ist ein moderner DichterInnen-Wettstreit. Das heißt, Menschen mit selbstgeschriebenen Texten gehen auf eine Bühne, treten gegeneinander an. Und es gibt eigentlich kein Genre. Also alles ist eigentlich erlaubt an Genres, aber es muss in ungefähr 6 Minuten, manchmal ein bisschen mehr, manchmal ein bisschen weniger, passen. Also es muss irgendwie sich sehr schnell übertragen und beim Publikum ankommen und auch ein fertiger, abgeschlossener Text dann sein. Und man darf nicht singen, Gott sei Dank, da bin ich auch nicht gut drin. Man darf keine Requisiten sonst einsetzen, keine Musik und so. Es soll also um den Text schon gehen in erster Linie. Und wie gesagt, es gibt eigentlich kein Genre. Das heißt, es machen auch ganz viele Leute Comedy oder lesen Kurzprosa vor oder alles Mögliche. Und einige machen halt ein bisschen was Rhythmischeres, ein bisschen was Gereimteres manchmal. Und das ist bei mir meistens der Fall. Also die meisten meiner Texte sind rhythmisch und viele auch gereimt. Und trotzdem weiß ich nicht, ich würde sie, glaube ich, nicht als Lyrik bezeichnen, weil das dann doch eben sehr anders ist, wenn man für die Bühne oder auch in einem Format Poetry Slam angefangen hat zu schreiben, dann schreibt man, glaube ich, anders, als wenn man für ein Lyrikband etwas schreiben würde. weil Streit, also es hat so ganz viele Aspekte. Man schreibt schon beim Schreiben eigentlich so mit, also mit dem Gesprochenen. Man denkt immer das Gesprochene schon mit. Man denkt an die Bühne, man denkt vielleicht auch an Publikum, das man erreichen will in dieser kurzen Zeit. Also es ist schon anders als, und viele dieser Texte übertragen sich auch gar nicht so richtig gut, wenn man sie nur lesen würde.
Das ist jetzt erstmal meine nächste Frage gewesen. Funktioniert so ein Text, den man bei einem Poetry Slam vorträgt, funktioniert der eigentlich, wenn man ihn selber liest?
Ja und nein. Ich glaube, am besten funktioniert das, wenn man ihn vorher schon mal gehört hat und wenn man ihn nur deshalb nochmal liest, um nochmal vielleicht ein paar Passagen, die einem zu schnell gingen oder wo man nochmal sich im Nachhinein fragt, was war da nochmal genau, worum ging es nochmal genau? Ich glaube, wenn man dann so diesen Klang mit im Ohr hat oder mit die Person, die ihn auf die Bühne gebracht hat, ich glaube, dann profitiert man am meisten davon. Aber ich glaube, das ist auch sehr verschieden. Also verschiedene Texte funktionieren verschieden gut, dann auch geschrieben.
Genau. Woher kommt die? Ich kenne die alte Regel, man darf, das ist eine Regel von Rotary, von dieser Vereinigung, da gibt es die alte Regel, man darf über alles sprechen, nur nicht über 20 Minuten. Und gibt's auch den, es gibt ja auch den schönen, vielleicht hängt das damit auch zu, es gibt ja auch die schönen, angeblich die Studie, dass bei Zuhörern nach 20 Minuten, bei 80% aller Zuhörerinnen und Zuhörern nach 20 Minuten die sexuellen Tagträume beginnen. Also wo man da sagen muss, dann redet doch verdammt nochmal länger. Aber woher kommt diese magische Grenze von 6 Minuten? Habe ich noch nie gehört. 6, ich meine, ist ja schön.
Tatsächlich, eigentlich, ich glaube, also das Ganze kommt ja aus dem, also in Chicago hat das Ganze angefangen und da sind die Zeitlimits sogar eigentlich niedriger. Also als ich angefangen habe, in Deutschland aufzutreten, da waren es halt 5 Minuten und aber irgendwie scheint es, die deutsche Sprache will immer längere Texte machen. Die meisten englischsprachigen Texte sind nämlich eher so ungefähr 3 Minuten. Also es ist so ein bisschen unterschiedlich und ich glaube, jedes Jahr, wenn die deutschsprachigen Meisterschaften sind, ist es auch immer ein bisschen anders, was das Zeitlimit ist, je nachdem, wie sich dann der Abend gestalten soll oder wie viele Leute man in einen Abend reinkriegen will, aber meistens sind so 5, 6 Minuten, manchmal 6,5 und die meisten Texte sind eigentlich fast ein bisschen zu lang und man muss sie immer noch mal kürzen vorher, damit sie dann überhaupt da reinpassen. Aber ja, und im Grunde ist es ein bisschen willkürlich festgelegt, aber das Format lebt, glaube ich, schon sehr stark davon, weil dadurch die Fluktuation an verschiedenen Textarten und Personen auf der Bühne halt relativ groß ist und deswegen so die die Spannung über den Abend, das Abwechslungsreiche, alle bleiben wach. Oder wenn da ein Text ist, den man gar nicht mag, dann ist es zumindest nicht so lange.
Und deine Stärke ist dann, wir kommen gleich nochmal auf ein Beispiel, ich habe zuletzt dich gesehen bei einer Veranstaltung des Hamburger Verkehrsverbundes, da hast du letztendlich über, es wäre jetzt Quatsch zu sagen, das auf Mobilität zu verkürzen. Das ist, also das wäre, man kann es nicht so, es ist mehr, aber deine Stärke ist, dann Begriffe, Wörter aufzunehmen, in diesem Text, sie einmal mit dem zu verwenden, du verbesserst mich auch, wenn ich Quatsch rede, mit dem zu verwenden, wofür sie eigentlich stehen und sie dann aber in einem anderen Zusammenhang wieder aufzugreifen. Das ist eines, so ein Stilmittel, den ich glaube, bei dir ausgemacht zu haben, aber vielleicht ist es auch völliger Unsinn.
Absolut, was auch sehr stark damit zusammenhängt, dass ich Sprache als Material einfach wahnsinnig schön finde und mich immer wieder daran erfreue, wie Worte klingen oder wenn Worte Zweideutigkeiten haben oder wenn man Worte vielleicht anders verwenden kann und dadurch andere Bilder irgendwie dadurch entstehen. Also ich habe, glaube ich, einen sehr verspielten Umgang mit Sprache und das ist aber auch so ein bisschen einfach dieser Freiraum, den Poetry Slam ergibt dadurch, dass es halt, wir sind alle AmateurInnen. Wir haben das im Zweifel, einige haben studiert, aber die meisten nicht. Und es gibt keine Fachjury oder so und es gibt keine Regeln. Und deswegen ist es so ein, wir würden es, oder ich würde es auch nicht zwangsläufig als Literatur und auch nicht als Kunst bezeichnen. Aber dadurch, dass ich das nicht tue, habe ich auch nicht diesen Anspruch, irgendwelchen künstlerischen Kategorien gerecht werden zu müssen, sondern habe das Gefühl, okay, ich darf jetzt diese Sprache nehmen und ich darf hier wild machen, was ich will, egal in welcher Form. Ich darf damit rumspielen, wie ich möchte. Ich kann jetzt ein bisschen Prosa machen, mittendrin was reimen, dann wieder gar nicht. Und im Grunde muss es nur dem Publikum gefallen und alles andere ist egal. Also,
Und du zeigst dabei, dass du ein unglaubliches Gefühl für Sprache hast, jedes Mal, auch heute wieder. Und da muss ich gleich eine Frage stellen. Ich hoffe, du nimmst sie mir nicht übel. Dann kommt sowas wie, wir sind alle Amateurinnen. AmateurInnen. Ja. So. Ist das für dich dann nicht, als wenn du es aussprichst, schon etwas, was du sagst, es passt nicht, es klingt eben nicht gut, es ist nicht schön. Ich habe, glaube ich, bei deinen Slams, sagt man dann bei den Slams, also bei den Texten, die du vorträgst, habe ich dir zum Beispiel auch noch nie großartig gendern gehört. Würdest du nicht machen da drin, weil es komisch klingt?
Doch, in einigen Texten habe ich das. Ich glaube, an einem Text, in dem ich durchaus auch gender, habe ich es an einer Stelle nicht, weil es da mit dem Reim nicht mehr hinkommt. Aber ich habe es eigentlich schon drin. Doch, meistens mache ich das. Aber auch das ist ja wieder ein Umgang mit Sprache. Also es ist ja auch ein bisschen ein Sprachekneten und einen anderen. Also ich finde zu gendern gar nicht zwangsläufig schlecht im Texten. Ganz im Gegenteil, es kann auch Kreativität anregen, wenn man sich halt in irgendeiner Form Beschränkungen oder Veränderungen schafft, mit denen man dann einen neuen oder anderen Umgang findet. So.
Mir geht es darum, ich finde, man merkt es, wenn es, also es gibt, es, wenn du so sprichst und dann kommt dieses I, das I, das ist wie so eine Pause, weißt du? Es ist wie so eine Sperre. Deshalb dachte ich, das würde dich eigentlich dann auf der Bühne stören. Tut es aber nicht. Erzähl mal, das ging bei dir los, verbessere mich mal, 2011, nee, 2011, wann warst du zum ersten Mal auf der Bühne richtig? 2011.
Genau, im Winter 2011, also so richtig angefangen dann 2012.
Und mit was
Genau.
für einem Ziel bist du auf die Bühne gegangen? Einfach nur, macht mir Spaß.
Ja, ich habe tatsächlich Deutschunterricht war nicht so mein Lieblingsfach in der Schule, weil es sehr viel um, naja, Rechtschreibung und Grammatik und sowas ging. Und relativ wenig um damit kreativ etwas bauen. So. Und deswegen hat mich dann Poetry Slam, als ich es zum ersten Mal auf YouTube gesehen habe, dachte ich so, oh toll, die machen ja Sachen mit der Sprache, die darf man doch gar nicht. Das ist doch gar nicht richtig so. Das ist doch gar kein festes Metrum und da wird doch geschummelt und das ist ja gar kein festes Reimschema oder so. Und das hat mich irgendwie begeistert, dass Leute sich so kreativ damit ausgedrückt haben. Und da wollte ich das auch mal machen, aber hatte keinen konkreten Plan dafür eigentlich. Und da hatte ich immer eine Karte übrig für einen Poetry Slam im Schauspielhaus. Das waren damals die deutschsprachigen Meisterschaften im U20. Das im deutschen Schauspielhaus war dann, glaube ich, das Finale oder so. Und dann saß ich da im Publikum und dachte so, okay, ich will das auch machen. Und dann ist Hamburg ein großartiger Ort, um damit anzufangen, weil es in Hamburg wahnsinnig viele kleine Veranstaltungen gibt. Und dann bin ich gleich in der darauf folgenden Woche ins Molotow gefahren und da bei meinem ersten kleinen, ja, kleiner Bühnenerfahrung. Ich bin auf die Bühne gegangen und habe erstmal das Mikrofon aus dem Stativ genommen, das ist Kabel abgefallen und dann musste der Moderator kommen und das zusammenbauen und dann hatte ich das Mikrofon in der Hand und die Textzettel in der anderen und habe festgestellt, toll, ich kann ja gar nicht umblättern mit dem Mikrofon in der Hand, was für eine blöde Idee, das Mikrofon aus dem Stativ zu nehmen. Aber am gleichen Abend habe ich dann auch sofort Leute kennengelernt, die auch aufgetreten sind und die gesagt haben, ja, hier und wenn du Feedback willst zu deinem Text oder was du verändern kannst und da ist übrigens auch eine Veranstaltung, komm doch da auch hin. Und dann wächst man da irgendwie ganz schnell rein, weil das dann plötzlich auch ganz schnell Freundeskreis wird und Leute mit einer, ja, ähnlichen Begeisterung für Sprache aufeinandertreffen.
War das damals die Zeit mit Michel Abdullahi?
Ja, genau, der
Genau.
hat noch viel moderiert. Und Moritz Neumeier hat auch noch wahnsinnig viel moderiert in Hamburg. Genau, das war
Und dann,
mein.
da muss man sagen, Text, Seiten in der Hand, es funktioniert nicht, wenn man es, oder funktioniert es auch und machst es nur nicht, wenn man es auswendig vorträgt?
Also die meisten meiner Texte mache ich auswendig, sobald ich sie ein bisschen länger
Okay.
habe. Bei meinem ersten Auftritt denke ich immer, okay, ich lese es lieber ab und dann ist es lieber solide abgelesen, als dass es irgendwie in der Mitte ein Texthänger ist. Denn ja, dann das davon profitiert dann weder der Text noch irgendwie der Auftritt noch das Publikum. Aber ich mache es viel lieber, wenn ich es frei sprechen kann,
Okay.
weil ich wahnsinnig ungern laut vorlese. Ich hatte das auch in der Schule. Es war mein Graus, drangenommen zu werden, um aus einem Textbuch vorzulesen, war wirklich für mich der absolute Horror. Insofern ist es ein bisschen absurd, dass ich jetzt quasi beruflich Texte vorlese. Aber wie gesagt, ich versuche das Vorlesen zu umgehen, indem ich auswendig lerne.
Beruflich Texte, wir kommen gleich noch dazu, wie aus so einer Idee dann ein Beruf wird. Du musst noch über den, der ist es ein Zufall gewesen, auf jeden Fall etwas, von dem du nicht wusstest, wodurch du wirklich so bekannt geworden bist. Das war, glaube ich, dann 2015. Erzähl du selber. Du bist aufgetreten mit einem Text über Norddeutschland, so kann man sagen.
Ja, der Text genau ist entstanden. Ich bin natürlich, oder was heißt natürlich, aber als Slam-Poetin reist man auch viel rum und tritt dann in irgendwelchen anderen Städten auf, wenn man dann eingeladen wurde. Und ich war immer wieder auch viel in Süddeutschland, fand das auch wahnsinnig schön. Aber dort ist dann im Grunde auch die Idee zu dem Text entstanden, dass ich dort im Süden war und dachte, ach, das ist immer so schön hier. Das ist ja ganz verrückt. Da fährt man Dorf weiter und es ist auch wieder so schön. Das ist alles einfach so hübsch. So Kopfsteinpflastergassen und alte Gebäude und diese Kirchen und Schlösser und Burgen. Naja, und dann kam eben diese Idee zu diesem Text, dass ich mich im Grunde gefragt habe, wie kommt es, dass ich es im Norden so anders schön finde, obwohl ich es objektiv nicht wirklich verteidigen kann, dass ich es schöner finde als im Süden. Und so beginnen häufig bei mir Texte, dass ich über irgendwas nachdenke und dann so ein Text, so eine Form von verlängerter Denkprozess vielleicht ist und ich am Ende dann immer gar nicht weiß, wo ich damit eigentlich hinkomme. Genau, und dann habe ich diesen Text auch auf Bühnen im Süden gemacht. Und in Deggendorf wurde das dann irgendwann mal von so ein paar Medienstudierenden aufgezeichnet und ins Internet gestellt. Und da hat es dann das Kieler Wirtschaftsministerium gefunden und die dachten sich, das wäre doch eine tolle Idee, wenn wir das illegal runterladen und bei uns auf unseren eigenen YouTube-Kanal hochladen, ohne die Person, die das auf der Bühne oder die es geschrieben hat, auf die Bühne bringt, namentlich zu erwähnen. Das wäre doch mal eine tolle Idee.
Okay.
Und dann haben sie das gemacht und dann ist es bei denen viral gegangen. Und ich habe das nicht mitbekommen, weil... Wie auch. Ich habe es dann erst mitbekommen, weil mich dann Leute angerufen und darauf angesprochen haben. Genau. Deswegen, so kam das dann.
Also viral gegangen heißt richtig. Ich glaube, wo liegt es heute? Wahrscheinlich ist es heute über 1 Million Mal gesehen worden oder mehr.
Oh, das weiß ich nicht.
Weißt du gar nicht.
Ich glaube auch viral. Ich glaube inzwischen ist viral gehen, braucht es mehr Zahlen als damals.
Aber das hat damals dann dazu geführt, dass irgendwie plötzlich wollten alle mit dir Geschichten machen, Fernsehsender, Radio, Zeitung und
ja,
so weiter.
Ja, der NDR wollte, dass ich bei schlechtem Wetter öfter mal am Strand stehe und irgendwas sage. Und ich dachte immer so, warum habe ich einen Text darüber geschrieben, dass ich schlechtes Wetter gut finde? Weil es war jedes Mal einfach wahnsinnig kalt. Genau, dadurch kam dann die Aufmerksamkeit, ja.
Aber war das dann, war das dann auch der Start, wo du gemerkt hast, oh, das könnte ich jetzt auch tatsächlich beruflich machen?
Jein. Also ich glaube, was so die Erfolgreichheitskurve innerhalb von Poetry Slam angeht, die hatte ich eigentlich, bevor der Text viral gegangen ist. Also die meiste Zeit, als ich rumgefahren bin und so.
Stimmt, da hast du ja schon Geld, da hast du schon, also ne, oder?
Genau. Und genau. Da war das halt schon, also man wird jetzt nicht reich mit Poetry Slam. Aber ich meine, ich habe auch noch studiert und insofern war es sowieso alles. Aber dieser Text hat durchaus natürlich dann irgendwie andere Auftrittsmöglichkeiten eröffnet und andere absurde Kontexte. Genau.
Was sind absurde Kontexte?
Ach, es ist schon sehr spannend. Man kriegt ja doch Einblick auch in verschiedene Orte und Gruppen, wo man sonst vielleicht nicht so viel Einblick hätte. Also ich rede zum Beispiel über irgendwelche Ortsvorstands-Politik-Kleinveranstaltungen in Dithmarschen oder so. Also einfach so Orte und Personen, die man sonst vielleicht nicht so kennengelernt hätte. Und es ist aber immer wieder auch spannend. Oder eben, dass man auch Texte dann über Themen schreibt und dann denkt so, okay, Wasserwerke, was schreibe ich denn da jetzt Kreatives zu?
Das heißt, genau. die Leute haben dann angefangen, bei dir anzurufen und sagt, Frau Harry, wir hätten gern zu dem Thema, wir haben da eine tolle Mitgliederversammlung oder wir haben da eine Kundenveranstaltung und da würden wir gern mal, nehmen wir jetzt Beispiel HVV, können Sie was machen? Können Sie was machen über ein, die geben das Thema vor?
Ja, genau. Und dann ist noch die Frage, würde ich was zu dem Thema machen? Bei einigen Themen würde ich das, bei anderen nicht. Genau, aber sowas kommt durchaus vor, genau. Oder dass man einfach eingeladen wird in einem Rahmenprogramm, also wenn zwischen einer Tagung oder auf einer Tagung zwischen den trockenen Redebeiträgen, wenn sie denken, okay, jetzt noch irgendwas, was ein bisschen anders klingt und was ein bisschen die Stimmung wieder auflockert, dann wird man auch was mal eingeladen.
Schlimm genug übrigens, dass man dann in einer Veranstaltung, wo es ganz viele Reden gibt, einen Redner holt, um noch mehr Rede. Ja. Wir kommen gleich mal vielleicht dazu, du hast bestimmt auch Tipps, weil du viele hörst für Leute, die viele Reden halten, was man unbedingt nicht machen sollte. Aber sag nochmal, wenn ihr jetzt bei dir wenn ich das bestellen würde, was kostet denn sowas?
Oh, das ist sehr unterschiedlich. Ich mache es auch nicht so häufig, also es passiert irgendwie so alle 1, 2, 3 Monate mal. Und dann ist es wahnsinnig abhängig davon, wer man ist. Also ist das jetzt ein kleiner gemeinnütziger Verein oder ist das...
Aber nimm jetzt mal an, ich rufe jetzt an von, keine Ahnung, von VW. Wir wollen für die nächste Hauptversammlung ja, irgendwie was Schönes über Elektrofahrzeuge. Also wer dir zum Beispiel...
Ich weiß nicht, ob ich für VW auftreten würde. Also ich finde natürlich Elektromobilität eine gute Sache, aber ich würde mir das da zum Beispiel, glaube ich, überlegen. Also weil ich so das Gefühl habe, okay, es muss dann auch ein bisschen zu der Person passen, die ich bin und die Dinge, die... Also, ja. Keine Ahnung. Oh Gott, du willst Zahlen von mir, ne? Ja, du wirst keine Zahlen bekommen. Ich mache das auch so, wenn mich Leute fragen auf der Veranstaltung, dann sage ich, das kommt sehr drauf an. Und hier ist die Visitenkarte von meinem Agenten. Bitte reden Sie mit ihm darüber.
Also das machst du auch. Das heißt, all diese Sachen, wenn es dann ums Geld geht, macht der Agent. Ja. Aber du lebst im Wesentlichen von deinen öffentlichen Auftritten. Das ist deine größte Einnahmequelle, richtig?
Ja. Ja, es ist schon das Hauptstandbein, aber ich mache halt daneben passieren auch noch Dinge. Und die öffentlichen Auftritte sind halt auch sehr, oder was heißt die öffentlichen Auftritte? Auftritte sind sehr unterschiedlich auch. Manchmal habe ich irgendwie eine Lesung an einem kleinen Ort irgendwo auf dem Dorf oder so. Manchmal habe ich normale Poetry Slam Auftritte. Manchmal eben Veranstaltungen, wo ich im Rahmenprogramm oder so dann auftrete. Manchmal moderiere ich was. Das ist sehr, sehr vielfältig auch und variiert auch. Manchmal trete ich auch einfach bei der Lesebühne auf für...
In Kiel ist das, muss man für die, die das nicht kennen. Genau, also.
Genau. Okay. Und darüber hinaus arbeite ich aber noch relativ viel so im Bereich kulturelle Bildung, also mit Museen zusammen oder ich gebe Schulworkshops oder so. Und es ergänzt sich immer und wo gerade so der Hauptfokus liegt, das variiert immer so ein bisschen, aber grundsätzlich ist das so die Bandbreite.
Ich habe es gerade gesagt, du bist oft
bei... Oh nein, ich habe noch Grundschullesungen vergessen. Auftritte. Ich mache auch Lesungen in Grundschulen mit meinen Kinderbüchern. Das ist, glaube ich, ja, sogar relativ regelmäßiger als andere Sachen.
Genau,
so,
du hast auch
unterbrochen.
Nein, du hast auch relativ, das kommt hinzu, du hast ja auch relativ viele Bücher auch geschrieben, das kommt ja auch noch hinzu. Jetzt würde ich gerne mal wissen, weil du trittst ja auf bei so Veranstaltungen und du erlebst auch andere Leute, die reden. Und das ist ja, es gibt so viele Leute, die Reden halten und vielleicht können wir beide zusammen jetzt mal versuchen zu sagen, was kann man da besser machen? Und wann, wo sagst du, wo fangen wir da an? Ich finde diese, wenn man sagen müsste, jeder, der in Deutschland redet, hält sich erstmal an die Regel, dass er versucht, bei 6 Minuten zu landen. Da wäre schon viel gewonnen, oder?
Ich wollte es gerade sagen, das wäre auch mein erster Punkt gewesen. Ich glaube, da können viele Veranstaltungen von Poetry Slam was lernen. Wirklich 6 Minuten Zeitlimit und dann wird man auch abgebrochen und von der Bühne geholt. Also gerade wenn man bei Veranstaltungen auftritt, wo um einen rum PolitikerInnen reden, da muss man sagen, das wird sehr selten eingehalten, das Zeitlimit. Und in der Regel profitieren die Beiträge nicht zwangsläufig davon. Also ich glaube, das wäre schon mal ein großer Punkt. Ja, und dann natürlich so Classics, oder? Möglichst frei reden, nicht nuscheln, möglicherweise zeigen, dass man ein Mensch mit irgendeiner Form von Emotionen ist, also nicht zu monoton, sich nicht verkriechen. Oh, eine wichtige Sache, auch vorher gerne schon mal probeweise ins Mikrofon gesprochen haben, damit man auch zu verstehen ist.
Okay. Das Schlimmste ist, wenn die Leute auf die Bühne kommen und dann so klopf, klopf, klopf. Geht das? Ist das an? Da ist man eigentlich schon raus. Oder neulich, wie Stichwort Zeit, wie jemand ans Mikrofon ging und sagte, ich werde Sie jetzt die nächsten 20 Minuten quälen müssen. Wo ich dachte, vielen Dank. Wow. Auch das ist so. Wie wichtig ist der erste Satz, der Einstieg?
Ich glaube,
wie wichtig ist der?
Ja, sehr wichtig. Und das kann ja auch irgendwas Persönliches sein oder irgendwie eine Anekdote oder irgendwas. Ich weiß nicht, aber ich glaube, du machst das ja auch gerne mal so, ne? Also bei der HVV-Veranstaltung, wo wir wieder da wären, ist ja, glaube ich, auch reingegangen mit irgendwie einer Erfahrung wie von jemandem aus deinem Bekanntenkreis oder so. Also ich glaube, persönliche Anknüpfungspunkte finden ist immer gut in Reden, zeigen, dass man ein Mensch ist, der vielleicht auch andere Menschen kennt und sich so auch plaudernd über Sachen unterhält. Und ich glaube, auch da wieder ist viel vom Poetry Slam durchaus auch zu lernen, weil es da häufig auch irgendwie um eine Form von, in Anführungsstrichen, Authentizität geht. Aber dass man irgendwie das Gefühl hat, okay, man kann bei dem Menschen, ist man empathisch irgendwie dabei, weil man feststellt, ah, okay, es ist im Grunde auch Menschheit, vielleicht auch ähnliche Ansichten oder auch andere Ansichten, aber irgendwie sind da Gemeinsamkeiten und ich kann mich damit reinversetzen. Es ist, glaube ich, ganz gut.
Und am Ende geht es dann darum, wie bei dir auch, Geschichten zu erzählen. Ich habe viele Schriftsteller und viele Menschen, die mit Sprache umgehen in diesem Podcast und staune immer wieder, wie viele davon erzählen, dass der Prozess des Schreibens eigentlich so ist, dass sie sich hinsetzen und dann tritt jemand aus ihnen heraus und diktiert ihnen das, was sie schreiben. Klaus-Peter Wolff, weiß nicht, ob du den kennst, Krimi-Schriftsteller, der sagt, es ist so dann, dass ich einfach nur mitschreiben muss. Also die Figuren verselbstständigen sich, ich schreibe mit und bin dann selber erstaunt, was alles so passiert ist. Wie ist dieser Prozess bei dir?
Also es ist total spannend. Ein Teil davon habe ich ja vorhin, glaube ich, auch schon mal kurz gesagt, so dass es wie so ein Denkprozess ist und man weiß am Anfang nicht, wo man rauskommt und ist dann selber auch überrascht, wo vielleicht dann das hingeführt hat. Und ich glaube, da ist Sprache einfach auch ein Material, wie jedes andere Material auch ein Material ist. So wie ein Baumstamm gewisse Maserungen hat oder so und wenn man daraus was bauen will, muss man irgendwie damit umgehen und es beeinflusst das Endprodukt. Genauso ist auch Sprache. Für manche Sachen haben wir Worte und für andere haben wir keine Worte. Und dadurch oder auch wie es dann klingt und wie es sich dann so zusammenfügt. Oder gerade wenn auch wenn man reimt, hat man ja auch nur eine bestimmte übersichtliche Auswahl an Worten, die überhaupt in Frage kommen, vielleicht wenn man das dann reimen will oder so. Ich glaube, dadurch, dass Sprache relativ sperrig ist manchmal, wird man auch gezwungen, sie so zusammenzusetzen, dass dann was dabei rauskommt, was man so vielleicht vorher nicht gedacht hat. Also ich finde das so als... Ich persönlich trete nicht aus mir heraus, wenn ich schreibe, aber ich schreibe sehr collagenartig, würde ich sagen. Also bei mir...
Das heißt, was machst du? Also nehmen wir an, du hast weniger, jetzt... Du hast eine Idee...
Ich setze mich hin.
Du hast eine Idee, genau, für einen Text dann schon?
Und, ja.
Ja. Also und irgendwo, dann, das die Idee ist, aber ist das eine Geschichte oder ist es nur ein Themenfeld? Was ist es?
Häufig ist es erstmal nur ein Themenfeld und ich mache mir Notizen. Ich sammle Worte, die mir dazu einfallen, die vielleicht Sprichwörter, Redewendungen, Wortspiele, Begriffe, die ich mag oder die drin vorkommen sollten, Assoziationen, Ideen, Gedanken. Und sobald ich davon dann einen Haufen habe, denke ich darüber nach, okay, was passiert da gerade? Ergeben sich da vielleicht schon Themenfelder oder habe ich dann währenddessen schon eine Idee, wo ich denke, oh ja, das könnte ein Teil davon sein. Oh ja, so könnte das aufgebaut sein. Oder das könnte eine Überleitung sein oder so. Und dann fange ich an, die Dinge zusammenzuschreiben und häufig schiebe ich es dann nochmal hin und her und streiche dann am Ende wieder ganz viel raus. Also bei mir ist es wirklich eher wie so ein Puzzle, das ich mache und weniger wie so ein Text, den ich linear runterschreibe. Und das machen aber, glaube ich, alle sehr unterschiedlich. Also ich glaube, der Prozess ist da wirklich sehr individuell und hängt natürlich auch mit der Textform zusammen so ein bisschen.
Du schreibst aber am Computer?
Inzwischen ja. Ich habe angefangen im Notizbuch und das ist irgendwie auch schöner, rein ästhetisch. Aber wie gesagt, dadurch, dass ich so viel durchstreiche, hin und her schiebe, umschreibe, ist es auch deutlich langsamer im Notizbuch. Und deswegen fällt es mir schwer, wieder zurück auch mal auf Papier zu schreiben, weil es dann nicht schnell genug geht, um Gedanken festzuhalten manchmal. Deswegen ist da die Tastatur manchmal, macht es einem das Leben deutlich leichter. Aber ich habe immer wieder so Anfälle, dass ich denke, jetzt übe ich mal wieder auf Papier schreiben.
Und wie lange brauchst du dann, bis ein Text normalerweise fertig ist? Oder andersrum, das ist die eine Frage und die andere ist, wie lange kannst du arbeiten am Tag? Richard David Precht hat mal gesagt, der ja viele Bücher schreibt, er schafft so 5 Seiten pro Tag, dann ist er völlig fertig. Mhm.
Da ich keine Sachbücher und bisher auch noch keine Romane geschrieben habe, glaube ich, ist es schwer, so in Seitenzahlen runterzubrechen. Mhm. Aber es ist, also häufig ist bei mir so, dass ich über eine Weile halt diese Gedanken und Ideen sammle und das so nebenher läuft. Und dass ich dann, wenn ich so eine Idee, eine Grundidee habe, mich wirklich hinsetze, dann dann komme ich in so einen Flow, wo ich es dann auch nicht mehr weglegen kann ab einem bestimmten Punkt. Und dann ist es so, dass ich wirklich, einige Stunden wirklich so durchschreibe und auch gar nicht mehr wahrnehme, ob ich gerade eigentlich Durst habe oder Hunger oder irgendwas. Und dann wird der Text im Zweifel auch schon mehr oder weniger fertig, auch wenn ich dann hinterher nochmal dran rumschraube. Aber hinterher bin ich so leer und ausgelaugt dann wahrscheinlich auch, weil man dann so drin ist im Tunnel, dass dann nicht mehr so viel Kreatives geht. Dann kann man noch ein bisschen viel Steuer-Excel-Tabellen ausfüllen am Tag oder so, aber ansonsten ist dann kreativ nicht mehr so viel zu machen.
Aber ist das, weswegen du es machst? Ist das der schönste Teil der Arbeit? Dieses, wo dann alles weg ist, wo man in sich drin ist, ja, wo man hinterher auch irgendwie glücklich ist. Ja. Ich finde es immer schlimm, wenn man, also bei mir ist es so, wenn ich dann Texte schreibe, das Schlimmste ist eigentlich, es ist ein cooles Gefühl, wenn es dann einmal grob bei großen Texten einmal fertig ist, aber 5 Minuten später ist schon: Und jetzt? Und was kommt jetzt so? Ja. Wie ist bei dir?
Ja, das ist so. Das gehört irgendwie dazu, dass man, aber also der intensivste, also ich liebe diesen Flow-Moment und das Schreiben und vor allem man denkt, oh ja, jetzt habe ich noch eine Idee. Diese Einfälle, die dann kommen und die man direkt umsetzen kann und so, das ist total cool und das begeistert mich fürs Schreiben, absolut. Aber da ich ja doch auch für die Bühne schreibe, muss ich sagen, irgendwie dann auf einer Theaterbühne zu stehen gegen so eine Wand und sich in einem sehr guten Lautsprecher so zu hören, sodass der Text irgendwie was ganz Eigenes wird, weil er eben diese klangliche Dimension bekommt. Und da fühlt es sich manchmal so an, als ob der sich dann von einem löst und plötzlich etwas unabhängig von einem wird. Also so Bühnenmomente sind für mich definitiv auch sehr, ja, sehr schön. Häufig.
Weißt du immer genau, was funktioniert und was nicht funktioniert? Weißt du, wo die Leute lachen, wo die Leute nicht lachen, wo die klatschen und so? Gar nicht? Du schüttelst mit dem Kopf?
Also Natürlich grob, aber jedes Publikum ist so unterschiedlich. Mhm. Das ist so, also es ist wirklich überraschend, wie dann, wenn man einen Text, also ich habe jetzt ja nicht wahnsinnig viele Pointen, aber die paar, die ich habe, dass ich so merke, ah, heute haben sie an der Stelle gelacht und da gar nicht. Und letztes Mal war es genau andersrum. Also es ist dann doch immer sehr unterschiedlich, je nachdem, was für ein Publikum man hat. Ganz allgemein muss ich sagen, das beste Publikum ist so Dorfpublikum, ein bisschen älter, weil die sind noch nicht so abgeklärt. Ganz ehrlich, Studierende in Hamburg, die haben alles schon gesehen und gehört, die kannst du nicht mehr beeindrucken. Die sind auch ein gutes Publikum. Aber diese ungebändigte Begeisterungsfähigkeit an Orten, wo sonst sowas noch nicht so häufig auf der Bühne war, das macht es einem am leichtesten.
Ist das der Grund, warum du, jetzt könnte ich böse sein, aber das tue ich nicht, weil du wohnst in einer meiner Lieblingsstädte. Ich hätte jetzt sagen können, warum du von der Stadt Kiel aufs Dorf gezogen bist, aber es ist natürlich Quatsch, weil Kiel das Gegenteil von einem Dorf ist. Aber ist das der Grund, warum du nach dem Studium Hamburg verlassen hast, wo ja alle denken, alle, die einmal in Hamburg waren, denken sich da immer, jetzt bin ich in Hamburg, jetzt, okay, vielleicht ziehe ich in Speckgürtel, aber nicht länger weg als 20 Minuten zum Hauptbahnhof. Warum bist du nach Kiel gegangen? Nochmal, nicht falsch verstehen, ich finde eine wunderschöne Stadt.
Die Diskussion über anfangen, ob vielleicht Kiel noch zum Speckgürtel von Hamburg gehört, gefühlt.
Es war 45 Minuten mit der Bahn, ne?
Leider nicht, nein.
Nee, ach so.
Stunde 10. Aber trotzdem gefühlt ist es immer noch so ein bisschen Randbereich von Hamburg und für viele Dinge fahre ich auch nach Hamburg. Ja, warum ich hergezogen bin, ganz banal war die Liebe damals.
Ach so.
Aber warum ich hier geblieben bin, ist dann doch, dass ich das sehr schön finde, dass diese Stadt so überschaubar ist im Gegensatz zu Hamburg und dass man Dinge zu Fuß und mit dem Fahrrad so leicht erreichen kann. Und ich weiß, es gibt auch Leute, die in Hamburg Fahrrad fahren, aber all die Jahre, die ich da gewohnt habe, immer eher eine Nahtoderfahrung in Hamburg Fahrrad zu fahren. Dann haben die da einen toll ausgebauten Radweg angefangen und der endet mitten auf der auf der Kreuzung. Also es ist einfach, ich mag dann doch sehr doll irgendwie auch Natur und draußen sein und das erleichtert einem Kiel dann doch ungemein.
Und du hast recht, ist relativ nah an Hamburg dran. Ich hätte vorhin noch fragen müssen bei den Poetry Slams, wonach entscheidet sich, wer der Beste ist? Ich war noch nie bei einem richtigen Poetry Slam. Ich habe dich jetzt oft gesehen, aber noch nicht in dieser entscheidet das Publikum, gibt es eine Jury, wird der Applaus gemessen, weil es ist ja sehr subjektiv, ne? Um es mal ganz vorsichtig zu sagen.
Absolut, deswegen würde ich auch die Fragen, wer die oder der Beste war, trennen von der Frage, wer gewonnen hat.
Das ist ein sehr schöner Satz. Ja.
Nicht zwangsläufig. Und wie gesagt, das Format will ja auch, dass verschiedene Genres auftreten. Und im Grunde ist das nicht vergleichbar, was da auf die Bühne kommt. Und beim Poetry Slam wird es halt trotzdem gemacht für das Event, für die Spannung am Abend, damit Leute sich ärgern können, dass die falsche Person gewonnen hat, damit Leute mitfiebern können oder zufrieden sein können und damit das Publikum involviert ist. Denn in der Regel ist es so, dass es in der Vorrunde eine Jury gibt, aus dem Publikum einfach ausgewählt. Die melden sich am Anfang der Veranstaltung und sagen, ja, ich würde gerne mal Texte bewerten, ich fühle mich heute in Bewertungsstimmung. Und dann kriegen die Wertungstafeln von 1 bis 10 und bewerten dann noch gut dünken die Texte. Und im Finale ist dann Applaus-Lautstärke meistens. Das heißt, das gesamte Publikum applaudiert dann für beide Personen und für eine ein bisschen lauter. Und so entscheidet sich das dann. Und das ist aber auch wieder, also wenn man die gleiche Veranstaltung an, weiß ich nicht, 7 Wochentagen nacheinander machen würde, vielleicht in leicht anderen Locations, aber mit genau den gleichen Texten in der gleichen Reihenfolge, würde ich davon ausgehen, dass sehr, sehr häufig ein anderes Ergebnis am Ende rauskommt. Und ich glaube, darüber sind sich aber alle auch ziemlich bewusst, die Poetry Slam machen. Und bei normalen Veranstaltungen geht es auch wirklich sehr, sehr wenig ums Gewinnen. Es geht vielleicht darum, dass der oder die VeranstalterInnen einen gut gefunden haben und einen wieder einladen. Das ist vielleicht viel entscheidender. Genau, oder dass man selber einen schönen Auftritt hat und zufrieden damit ist. Ich glaube, diese Wertschätzung innerhalb der Szene ist da viel entscheidender als die Frage, ob das Publikum einen hat jetzt gewinnen lassen. Ein bisschen eine Ausnahme sind, glaube ich, dann so die Meisterschaften, also die deutschsprachigen Meisterschaften zum Beispiel oder so. Ich glaube, da geht es dann vielen schon so, dass sie denken, oh, jetzt bin ich schon mal hier, jetzt wäre es auch cool, noch eine Runde weiterzukommen oder so.
Wie gehst du dann, das ist, finde ich, interessant, weil spreche ich auch oft mit Autoren hier, wie gehst du dann um, wenn Sachen nicht funktionieren und wenn Leute dich kritisieren? Eine Autorin hat hier mal gesagt, es sei so schlimm, sie würde dann auf Amazon immer die Kundenbesprechung ihrer Bücher lesen und da könnten jetzt 80 tolle sein. Gemerkt hätte sie sich den einen, der nur 2 Sterne gibt, wo sie sagt, die Geschichte stimmt nicht und so. Du nix mit dem Kopf, ist bei dir auch so? Also, das ist so ungerecht, weil das, was man, wenn man gelobt wird, das lädt man so weg. Und aber das eine arbeitet dann im einen, was doch eigentlich, also wenn jetzt 100 Leute sagen, dein Buch ist toll und oder der Text ist toll und zwei sagen, der Text ist schlecht, dann ist es doch absurd, sich über diese zwei Leute Gedanken zu machen. Aber macht es trotzdem.
Total absurd und man macht das trotzdem. Und für mein eigenes Seelenwohl versuche ich einfach zu vermeiden, Kommentarspalten auf YouTube oder Rezensionen auf irgendwelchen Seiten zu Büchern zu lesen. Ich glaube, mir ist es dann wichtiger, was die Leute, auf deren Meinung ich wirklich zähle, sagen. Und das sind häufig Leute, die sowieso in meinem Umfeld sind. Und da ist es sehr häufig auch viel konstruktivere Kritik, viel mehr, womit man umgehen kann. Weil wenn man jetzt jemanden in den Kommentarspalten auf YouTube findet, der einen so richtig scheiße findet, dann weiß ich auch nicht, wie viel man da tatsächlich für sein kreatives Schaffen rausziehen kann, ob man das wirklich, ob man da nicht besser wird. Und darum geht es ja eigentlich, wenn es um konstruktive Kritik geht, dann wird man ja irgendwie auch daran wachsen. Und ich versuche mir von woanders zu holen und das vor allem medial, also das im Internet so ein bisschen mir einfach gar nicht erst anzugucken, sondern das im Zweifel andere vorfiltern zu lassen, weil ich weiß, dass ja, das würde mich total beschäftigen. Und natürlich beschäftigt einen auch, dass wenn jemand mal was sagt und sagt so, ja, was weiß ich jetzt ja nicht so, ob das so gut war oder so. Aber
umgekehrt, wenn einer sagt, Mona, du bist die Großartigste, du bist die Beste, wie du das machst, dann das vergisst man das nach zwei Minuten, ne?
So viel leichter auf Distanz zu halten. Ja, da hat man immer das Gefühl, das hat ja nichts mit mir zu tun. Der hatte vielleicht einfach einen guten Tag heute oder so. Das lässt man nicht an sich rankommen. Also, oder mir geht das zumindest so. Wenn Leute dann sagen, ja, oh ja, der Norden-Text hat mich ja so angesprochen und so, dann bin ich so, okay, ich weiß auf einer Ebene, dass das eine schöne Sache ist und ich freue mich darüber und ich schreibe der Person, dass es mich freut, dass es sie berührt hat. Aber es kommt nicht bei mir an. Also, das ist irgendwie, bleibt es auf einer Distanz und ich glaube, dass es auch gut und gesund ist irgendwie, wenn man all diese Dinge nicht zu sehr an sich rankommen lässt. Aber gleichzeitig ist es natürlich total ärgerlich, dass wenn dann mal was Negatives kommt, dass das dann aber so richtig durch die Distanz durchgeht.
Aber mich beruhigt das gerade, dass es auch so ist und so. Aber trotzdem ist es natürlich Wahnsinn, denn wenn man sich immer nur die negativen Dinge zu Herzen nimmt, dann kommt man irgendwann an so einen Punkt, wo man sagt, ach, ich glaube, ich muss es lassen. Ich kann es nicht.
Ja, ja, absolut.
Ja. Das ist wie lange kann man das machen? Poetry Slam, denkt man so, hey, das machen. Wie alt bist du jetzt, wenn ich das fragen darf?
Ich bin 32 jetzt.
32, das ist ja noch blutjung. Oder nicht für einen Poetry Slammer, doch.
Boah, ich glaube, also diejenigen, ich glaube, ich bin schon älter jetzt. Jetzt von den Älteren. Aber als ich angefangen habe, gab es ja auch schon Ältere und die gibt es ja auch noch. Insofern gibt es auch noch Ältere.
Also. Aber ist das so eine Sache, wo man irgendwann auf der Bühne steht und sagt, Mona, ganz ehrlich, du bist zu alt dafür?
Ich glaube nicht. Es gibt schon auch Leute, die das im Rentenalter noch sehr viel und erfolgreich machen. Ich glaube, das wandelt sich auch alles so ein bisschen. Ich muss sagen, ich habe das Format noch nicht wirklich über. Ich trete viel, 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 viel weniger bei Poetry Slams inzwischen auf als früher. Aber wenn ich es dann mal mache, finde ich es irgendwie immer noch schön. Und ich glaube, es liegt auch daran, dass ich es in den letzten Jahren auch weniger gemacht habe und nicht mehr so ganz so viel irgendwie durch die Landschaft gefahren bin, sondern so ein bisschen
überschaubar. Das heißt, du machst dann mehr selber eigene Lesungen, eigene Veranstaltungen.
Genau. Und dadurch, dass dann Poetry Slams halt jetzt nicht irgendwie den halben Monat ausfüllen, sondern dann irgendwie mal 3-4 Termine im Monat sind oder so, kann ich es dann auch genießen und mich freuen, die Leute zu sehen und so. Und ich glaube, es ändert sich auch immer so ein bisschen. Mir hat da tatsächlich die Zeit während Corona, als das alles nicht ging, irgendwie auch geholfen, um wieder mehr Bock drauf zu haben. Weil wenn man es dann irgendwie 2 Jahre nahezu gar nicht machen kann, dann ist es plötzlich wieder wahnsinnig aufregend und toll. Und ja, also mal gucken, wo es sich hin entwickelt, aber es entwickelt sich irgendwie immer alles so ein bisschen weiter und verändert sich so ein bisschen, aber ich glaube, ich werde jetzt nicht in den nächsten Jahren das Format völlig an den Nagel hängen.
Wenn jetzt plötzlich irgendwie, wir merken das ja gerade, irgendwie neulich Karin Prien war in diesem Podcast, die schleswig-holsteinische Bildungsministerin, die verzweifelt solche Menschen wie dich suchen und sagen, so, Frau Harry, wie sieht's denn aus hier? Wir brauchen eine Lehrerin. Was haben Sie studiert? Erst ehrlich, egal. Kunst brauchen wir
eine... Wir nehmen sogar Kunst und Philosophie.
Nein, aber ich glaube, Kunst, ehrlich gesagt, ist so eine Sache, die, glaube ich, das so viele gibt es nicht.
Nee, gleiches bei Philosophie, weil die Leute, die das unterrichten, das immer nicht studiert haben und deswegen kein Abitur abnehmen dürfen.
Ah, okay. Also, du könntest es, das ist nicht nur im Sinne von nicht ausgeschlossen, sondern ich kenne das von mir auch. Ich habe auch auf Lehramt studiert. Wahrscheinlich könnte Geschichte und Politik, wo alle damals gesagt haben, so, und was ist Ihr zweites Fach? Das war auch noch damals die Phase, wo alle gesagt haben, bist du irre Lehrer. Ich hätte auch nach meinem Studium, glaube ich, keinen Job gekriegt. Jetzt ja. Aber Aber ist das jetzt eher, ist das eher noch tatsächlich so, das möchtest du noch mal eines Tages machen, Lehrerin zu sein?
Nee, nicht zwangsläufig. Ich bin ja ohnehin regelmäßig an Schulen. Und wenn man sich an den Luxus mal gewöhnt hat, an Schulen zu sein, um dort eine Lesung zu machen oder ein kreatives Schreiben-Workshop zu machen oder die Schulklasse ins Museum bekommt und dort was mit dem machen zu können, wenn man diese Freiheit erstmal und diesen kreativen Spielraum so genossen hat, dann ist es, glaube ich, schon ein schwerer Schritt dann in so einen Schulalltag mit all den Regularien und Stundenplänen und auch den Arbeitszeiten. Das ist, glaube ich, schon schwer. Aber ich würde es nicht, also ich glaube, es ist ein wichtiger und toller Job. Ich habe nur im Moment einen, der mir so viel Spaß macht, dass ich den ungern.
Wie ist denn die Sache mit der Wirtschaftsbehörde eigentlich ausgegangen? Ach. Die hast du ja wahrscheinlich dann über Jahre verklagt. Nein, also wie ist das ausgegangen?
Ja, es ging dann noch so weiter, dass ich dann einen Anruf auf meinem privaten Handy bekommen habe und sich dann rausgestellt, dass die das waren. Ich bin nicht rangegangen. Und dann kam derjenige, der jetzt immer noch mein Agent ist, dazu und meinte so, Mona, soll ich mit denen für dich kommunizieren? Ich so, ja, bitte, nimm es. Mach du das.
Aber warst du denen am Ende böse? Eigentlich nicht.
Den Wirtschaftsministerium?
Ja.
Nö, wir haben uns dann, also sie haben dann eingesehen, dass es nicht so eine gute Idee war. Sie haben meinen Namen dann dazu geschrieben.
Stimmt, das war ganz ohne Namen, ne?
Sie haben ganz ohne Namen. Es war ja. Aber
sie haben den Film.
Ja. Das ist doch auch Werbung für sie. Nee, wenn man den Namen nicht dazu schreibt, ist es nicht mal Werbung für mich. Aber sie haben ihren Fehler eingesehen und wir haben uns dann außergerichtlich geeinigt.
Würdest du was für Parteien machen? Machst du was für Parteien?
Ja, wenn das Parteien sind, bei denen ich nicht ausschließen würde, sie zu wählen.
Das sind aber mehrere Parteien, ja.
Ja, also ich sag mal so, natürlich hat man, das Spektrum hat ja schon Bereiche.
Sagen ja. gerade in Schleswig-Holstein. Mona, das war sehr spannend. Wenn wir nochmal auf das Jahr gucken, wenn dich jetzt jemand sehen möchte, live sehen möchte. Es gibt eine Internetseite, die du hast.
Richtig.
Die ist einfach monahari.de. Ganz einfach. Und wo so jetzt irgendwie, wo kann man dich im Frühjahr, Sommer so sehen, wenn man sich jetzt schon mal freuen möchte?
Oh, das ist immer so eine Frage, kommt aus dem Nichts, sondern denkt man, oh Gott, was steht nochmal in meinem Kalender? Also Lesebühne in Kiel ist auf jeden Fall, falls man da in der Nähe wohnt, Hamburg ist ja nicht so weit weg, habe ich gehört.
Einmal im Monat, ne?
Einmal im Monat, am ersten Donnerstag des Monats, und da kommen vor allem auch immer neue Texte dann zum ersten Mal auf die Bühne. So, das ist eigentlich immer ganz spannend. Und ansonsten, ja, mal gucken, wo bin ich denn noch so? Ja, gucken Sie alle gerne auf meiner Homepage vorbei. Ich glaube, das ist das Beste.
Vielen Dank.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/podcast.